Wir befinden uns hier in einer besonderen Zeit und die Regierung hat ja ab dem Montag, speziell auch was uns als Religionsgemeinschaften, Versammlungen anbelangt, auch wieder, ich sage mal, eine neue Verordnung rausgegeben. Und da möchte ich nach der Stunde ganz kurz darauf eingehen. Aber der Gedanke beschäftigt mich schon seit einiger Zeit und ich wünsche, ja, dass der Herr uns heute Abend auch hilft, den Gedanken auch richtig zu verstehen. Inwiefern sind wir als Gemeinde tatsächlich verpflichtet, die Gesetze des Staates oder der Regierung zu befolgen? Ich habe das mit dem Thema überschrieben, die Weisungsbefugnis des Staates und der Gemeinde Christi. Wenn wir durch die Schrift durchgehen, dann hat Gott dem Staat eine Autorität gegeben und er hat aber auch der Gemeinde eine Autorität gegeben. Und die Frage ist, muss sich der Staat der Kirche unterordnen oder muss sich die Kirche dem Staat auch unterordnen? Gibt es vielleicht gewisse Grenzen, die wir beachten auch müssen? Eine andere Frage wäre noch, was sind eigentlich die Aufgaben des Staates, was sind die Aufgaben auch der Gemeinde? Und ich möchte uns aus 1. Petrus 2, es gibt einige Verse, die diesen Sachverhalt, will ich so sagen, auch erläutern. 1. Petrus 2, die Verse 13 und 14 lesen. Ordnet euch um des Herrn willen jeder von Menschen eingesetzten Ordnung unter, sei es dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm beauftragt sind, die zu bestrafen, die Unrecht tun und zu loben, die Gutes tun. Ordnet euch um des Herrn willen jeder von den Menschen eingesetzten Ordnung, andere Übersetzungen sagen Obrigkeit, auch unter. Und die Frage ist, ja, da ist doch der Punkt ziemlich klar geregelt schon. Wir als Gläubige, als Kinder Gottes, wir sollen uns der Obrigkeit, dem Staat auch unterordnen. Und die Frage ist, und da möchte ich zuerst eingehen auf die Obrigkeit. Es ist ja ein altes Wort, wie man so sagt, und man unterscheidet unter anderem die Obrigkeit sozusagen des Staates, weltliche Obrigkeit und auch geistliche Obrigkeit. Und ich möchte jetzt aber nur mal auf die weltliche Obrigkeit auch eingehen. Was heißt es eigentlich, dass wir als Kinder Gottes uns unterordnen sollen? Welche Weisungsbefugnis, welche Macht hat der Staat der Gemeinde auch gegenüber? Und wir können das vielleicht so sagen, dass der Staat, die Obrigkeit, alle Rechte und Möglichkeiten hat, um, ich sag mal, seinen Aufgaben nachzukommen. Diese Macht, sie ist nicht unbegrenzt, sondern wenn wir an bestimmte Behörden auch bei uns im Lande denken, so ist eigentlich jede Behörde für einen bestimmten Bereich ja verantwortlich. So, wenn wir zu schnell gefahren sind und dann geblitzt werden, dann bekommen wir von dem Ordnungsamt ein Schreiben und müssen entsprechend einen Betrag dann auch überweisen. Aber das Ordnungsamt wird uns nicht schreiben gleichzeitig, dass wir vielleicht noch die Einkommensteuererklärung abgeben müssen. Es gibt Bestrebungen in unserem Land, wie man so sagt, zu dem gläsernen Bürger, dass alles so zusammenfließen soll und dass man möglichst alles auch überwachen auch möchte. Und doch stellen wir fest, wir sind in einem Rechtsstaat, wo es eine Gewaltenteilung auch gibt. Es gibt diejenigen, die Gesetze beschließen, und es gibt diejenigen, die das Ganze auch schauen, dass die Gesetze auch eingehalten auch werden. Es gibt auch die Gewaltenteilung des Staates und der Kirche, sodass das nicht wie einige Jahrhunderte vorher alles so eins war, zum großen Schaden der Kirche, muss man sofort sagen. Und wir haben bei uns im Lande diese Gewaltenteilung. Nun, was bedeutet es, dass eine Behörde Macht hat? Wie gesagt, sie hat keine unbegrenzte Macht, sondern ihre Macht, ihre Befugnis ist beschränkt sozusagen auf die Aufgabe, die sie zu erfüllen auch hat. Sie soll diese auch nicht missbrauchen, sondern eben nach Gesetz das Ganze einhalten. Doch wissen wir, es gibt durchaus Staaten, Länder auf dieser Erde, wo das Ganze missbraucht auch wird, ja? Wo Könige, Herrscher, wie auch immer, sehr autoritär über die Untertanen auch herrschen. Und im eigentlichen Sinne bedeutet es aber, wenn jemand die Obrigkeit Macht hat, dann soll sie sozusagen nur in ihren Grenzen diese Macht auch ausführen. Das bedeutet nicht, dass sie bewusst gegen den Willen der Bürger etwas durchsetzt, sondern sie soll sich wirklich an die bestehenden Gesetze auch halten. Wir haben noch andere Schriftstellen. Ich möchte uns 1. Timotheus 2 und hier ab dem ersten Vers wollen wir lesen: So ermahne ich nun, dass man zuerst vor allem mit Bitten, Gebeten, Fürbitten und Dankgebeten für alle Menschen eintritt, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und zufriedenes Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Auch hier sehen wir diese Gedanke, dass die Heiligen auch eine gewisse Aufgabe auch haben. Da kommen wir noch später dazu. In Titus 3, in dem ersten Vers, wird uns auch noch mein Hinweis gegeben. Titus 3, ab dem ersten Vers: Erinnere sie, dass sie den Fürsten und der Obrigkeit unterordnet, gehorsam und zu jedem guten Werk bereit sein sollen. Und dann gibt es noch den Abschnitt aus Römer 13, wollen wir auch noch kurz durchlesen, der auch sehr bekannt ist. Römer 13, ab dem ersten Vers: Jeder sei der Obrigkeit untertan, die Gewalt über ihn hat, denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes, die aber widerstreben, werden für sich ein Urteil empfangen. Denn die Herrschenden sind nicht für die guten Werke ein Schrecken, sondern für die bösen. Willst du dich aber vor der Obrigkeit nicht fürchten, dann tu Gutes und du wirst Lob von ihr bekommen. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber Böses tust, dann fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin. Eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht nur wegen der Strafe, sondern auch wegen des Gewissens. Nun, es sind jetzt einige Schriftstellen gewesen, die sehr eindeutig eigentlich in die Richtung uns aufklären, dass wir der Obrigkeit auch untertan sein sollen. Die Frage, die sich natürlich auch hier stellt, muss sich die Gemeinde Christi immer und ganz dieser Ordnung auch unterstellen. Wir sehen auch da, wie schon kurz angedeutet, dass Menschen, die eine gewisse Macht haben, eine gewisse Position auch verfügen, dass sie diese manchmal auch missbrauchen. Es gibt das Sprichwort, gib dem Menschen Macht, dann wirst du seinen Charakter auch kennenlernen. Und umso mehr eigentlich, wo Menschen in einer gewissen Machtposition auch sind, wo sie sozusagen ja, gewisse Freiheiten empfinden, dann wird das Ganze nicht selten, muss man sagen, auch in gewisser Weise missbraucht. Aber das Interessante ist, und das ist mir so deutlich geworden, wer hat eigentlich diese Macht dem Menschen gegeben? Diese Macht hat dem Menschen Gott gegeben. Weil es heißt doch hier in Römer 13, in dem ersten Vers, denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Und die große Frage, die sich dann stellt, wenn jemand ein weltliches, irdisches Amt ausübt und hier die Grenze übertritt, wem muss er sich schlussendlich verantworten? Er muss sich Gott verantworten. Und das ist, glaube ich, sehr vielen Menschen überhaupt nicht bewusst, dass diese Machtstellung, die Gott den Menschen gibt, dass sie gewisse Pflichten auch einschließt. Wir können eins vielleicht jetzt schon mal hier so feststellen. Alles, was die Regierung in dem Sinne für richtig beschließt in den irdischen Dingen, das trägt auch, ich sag mal, das Kind Gottes, der Gläubige mit. Wir haben ja Mitte des Jahres, als Corona angefangen hat, hat die Regierung sich entschlossen, den Steuersatz von 19% auf 16% zu reduzieren oder für Lebensmittel von 7% auf 5%. So, wenn wir ein eigenes Geschäft jetzt hätten, dann hätten wir genauso das Ganze auch befolgt. Oder wenn es umgekehrt wäre, ja, wenn der Steuersatz höher wäre oder wie auch immer. Also in all den irdischen Dingen, wo der Staat seine Aufgabe hat, das ist völlig selbstverständlich, dass sich die Gemeinde auch diesen Dingen auch unterordnet. Und wir wollen mal kurz reinschauen, was die Aufgaben der Obrigkeit auch sind. Wir können allgemein sagen, die Obrigkeit ist dazu bestimmt, für Frieden im Lande zu sorgen, für die Freiheit auch der Bürger, dass sie sich frei, ungehindert bewegen können im Land, dass sie ihren Pflichten, Aufgaben nachkommen können. Die Aufgabe ist, eine gewisse Schulbildung den Kindern auch zur Verfügung zu stellen, gewisse Gesetze zu erlassen, wo die Menschen Vertrauen in die Politik haben. Und das ist für die Politiker ganz, ganz wichtig, dass Menschen Vertrauen in sie haben. Der nächste Gedanke, Gesetze zu erlassen, wo Handelsmöglichkeiten bestehen, wo der Mensch einfach das Vertrauen hat in die Politik. Wenn ich mit jemand handle, dann gibt es auch hier Gesetze, wie der Kaufvertrag abgewickelt wird und so weiter und so fort. Denn die Obrigkeit, sie ist darauf bedacht, dass die Wirtschaft eben wächst, wenn etwas verkauft wird, dadurch werden auch Arbeitsplätze gesichert, Menschen bekommen ein gewisses Entgelt und sollen dieses Entgelt wieder sozusagen in die Wirtschaft investieren. Das ist so ganz grundlegender Gedanke oder der Kreislauf, der hier auch angestrebt wird. Und dann finden wir aber noch gezielt in unseren Versen nochmal Hinweis. Römer 13, Vers 4 lesen wir von der Obrigkeit. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber Böses tust, dann fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Oder wir können auch aus 1. Petrus 2, Vers 13 und 14, die wir schon wiederholt haben, besonders in dem 14. Vers, da heißt es, oder den Statthaltern als denen sollen wir gehorsam sein, untertänig, die von ihm beauftragt sind, die zu bestrafen, die Unrecht tun, und zu loben, die Gutes tun. Und hier können wir schon mal zusammenfassen. Die Obrigkeit ist dafür da, Gesetze zu erlassen, zu kontrollieren, damit sich das Böse nicht ausbreitet. Und wenn eine Übertretung des Gesetzes stattfindet, angenommen, es wird irgendwo geklaut, dann ist es wiederum die Aufgabe des Staates, dem Vergehen nachzugehen, den Übeltäter zu suchen, zu überführen und dann auch entsprechend auch zu bestrafen. Und so können wir sagen, ist der Staat grundsätzlich für die äußere Sicherheit der Bürger zuständig und auch für den Schutz der Menschen. Was mir bloß aufgefallen ist, wir haben in gewisser Weise ein Problem aus göttlicher Sicht. In Römer 13 heißt es, dass wir uns unterstellen sollen der Obrigkeit. Und das Thema ist ja das, von wem wird eigentlich die Obrigkeit, die Regierung gewählt? Ich spreche jetzt hier von Deutschland, wir sind in einem demokratischen Staat. Die Regierung wird gewählt von allen Bürgern. Die Menschen haben ihre Anliegen und sie möchten ihre Forderungen, Ideen durchsetzen. Sie wählen bestimmte Parteien, die kommen an die Macht und wollen sozusagen das auch im praktischen Leben umsetzen. Und die Frage ist aus göttlicher Sicht, wenn sündige Menschen wählen, Menschen, die in der Regierung sind, die keine Gottesfurcht haben, dann haben wir eine gewisse Diskrepanz, dass gewisse vielleicht Ideen, Auffassungen vom Leben da sind, die einfach mit der Schrift nicht zu vereinbaren auch sind. Menschen, die in Sünde leben, die sozusagen in dem Machtbereich Satans sich befinden, die stehen an der Regierung und erlassen Gesetze. Und das hat mir persönlich insofern vielleicht nochmal diesen Blick geöffnet, wenn wir jetzt weiter auch dann kommen zu den Aufgaben der Gemeinde, wofür wir als Gemeinde eigentlich beten sollen. Wenn es hier heißt in 1. Timotheus 2, Vers 1, dass wir Fürbitte für alle Menschen einlegen sollen, so heißt es hier, so ermahne ich nun, dass man zuerst und vor allem mit Bitten, Gebeten, Fürbitten und Dankgebeten für alle Menschen eintritt. Sehr allgemein. Und dann kommt aber sofort für den König und für alle Obrigkeit. Warum? Damit wir ein ruhiges Leben und zufriedenes Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Und was, glaube ich, für uns als Gemeinde wichtig ist, dass wir diese Bereiche einfach auch trennen. Dass, ich sage mal, die weltliche Obrigkeit, sie ist für weltliche Angelegenheiten des Staates zuständig. Und die Gemeinde, da kommen wir gleich, sie hat auch gewisse Aufgaben von Gott bekommen. Und die Gemeinde mischt sich nicht in die Angelegenheiten des Staates rein. Und umgekehrt sollte es eigentlich genauso sein. Und wir sehen aber, dass diese Grenzen hier und da verwischt auch werden. Und jetzt nochmal zu dieser Grenze. Wenn der Staat zum Beispiel, weil er eben, wie schon ausgeführt, in zu einem großen Prozentteil von Menschen sozusagen besetzt wird oder die regierenden Stellen, die eben in Sünde leben, keine Gottesfurcht haben, wenn sie Gesetze beschließen, die sozusagen nicht nur den äußeren Rahmen der Bürger beschließt, sondern wenn es moralische Gesetze werden, wenn es gewisse Wertvorstellungen in der Gesellschaft sind, die weitergegeben werden, die sich nicht mit der Bibel decken, was müssen wir dann tun? Müssen wir dann trotzdem der Obrigkeit untertan sein oder nicht? Schaut mal, wenn wir nur als Stichwort das Thema Gender erwähnen jetzt, wo es in unserer Gesellschaft durch die Politik sehr forciert wird, es gibt ein drittes Geschlecht und alles Mögliche. Es gibt nicht nur Mann und Frau. Wenn wir Fragebögen irgendwo bekommen, du kannst ankreuzen, du bist ein anderes Geschlecht. Du bist nicht Mann und Frau, sondern du bist irgendein anderes Geschlecht. Das heißt, man hat so diese Freiheiten eingeräumt, so jeder kann irgendwie auch hier glauben, was er will. Aber es geht nicht nur an diese Freiheit, sondern es wird ganz gezielt vom Kindergarten über die Schule, wird es den Kindern im Prinzip beigebracht. So, du musst eigentlich dein Geschlecht selber herausfinden. Wenn wir in die Richtung denken, dass gleichgeschlechtliche Ehen legalisiert werden, dass es so weit geht, dass sie, ich sag mal, der Ehe zwischen Mann und Frau gleichgestellt wird. Das bedeutet auch steuerrechtlich. In diese Richtung geht das Ganze. Und wir können sagen, wo ist diese Grenze, wo sich die Gläubigen, die Gemeinde Christi, der Obrigkeit unterstellen muss. Ich glaube, die Grenze liegt da, wo die Obrigkeit diese Grenze überschreitet und wenn sie in moralische Gesetze, Wertvorstellungen eingreift und den Bürgern sozusagen, und das geschieht in unserem Lande so völlig schleichend. Das ist nicht so, dass jemand aufgestanden ist und hat gesagt, so ab heute neues Gesetz und ein Riesenaufschrei, Revolution im Lande. Sowas gibt es nicht. Es wird ganz schleichend durchgeführt. Menschen werden beeinflusst von Jahr zu Jahr und die Früchte, die Ergebnisse werden wir viel, viel weiter später dann einfach auch ernten. Es wird bewusst in den Schulen propagiert, dass es eben keinen Gott gibt. Und darum auch diese Evolutionstheorie, die auch den Kindern in der Schule beigebracht wird, dass alles mit dem Urknall oder wie auch immer entstanden ist. Und wisst ihr, wenn wir in den Schulen schon anfangen, die Kinder eben ohne Gott sozusagen aufwachsen zu lassen, dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass später diese Kinder ja, sich eben von Gott nichts wissen wollen, sich von Gott völlig auch abwenden. Wir wollen mal aufschlagen eine sehr bekannte Geschichte aus Daniel 6. Daniel hatte ein sehr, sehr hohes Amt auch begleitet in dem Staat. Und er war ja mit drei anderen sozusagen als Statthalter eingesetzt. Und es hat den anderen nicht gefallen. Und die Menschen haben jetzt diese Fürsten aus Neid gehandelt. Wir lesen hier ab dem 6. oder ab dem 5. Vers. Deshalb suchten die Fürsten und Provinzstatthalter danach, wie sie eine Sache an Daniel fänden, die gegen das Königreich wäre. Aber sie konnten keine Sache oder Übeltat finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld oder Übeltat an ihm finden konnte. Da sagten die Männer, wir werden keine Sache an Daniel finden, außer seinem Gottesdienst. Und wir kennen dann die Geschichte, ich möchte jetzt etwas abkürzen, dass die sehr schlau, sehr raffiniert vorgegangen sind und haben dem König geschmeichelt. König, was hältst du davon, dass kein Mensch in deinem Reich von irgendjemand etwas bitten darf als nur von dir? Und wie hat es diesem König geschmeichelt? Eine große Ehre. Er lässt so ein Gesetz und dann lesen wir aber ab dem 11. Vers, als nun Daniel erfuhr, dass dieses Gebot unterschrieben worden war, ging er in sein Haus hinein, er hatte aber an seinem Söller offene Fenster in Richtung Jerusalem und er fiel täglich dreimal auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, und jetzt ist wichtig, wie er bisher zu tun pflegte. Ein Mensch, der offen in dem Sinne sich dem Gebot des Königs widersetzt. Nicht, dass er großes Geschrei macht, dass er auf die Straße geht, sondern es heißt hier, wie er bisher es getan hat. In seinem Wohnung, in seinem Kämmerlein hat er dieses gemacht. Er wird dann überführt, wir kennen diese Geschichte, und er muss dann oder wird auch vor die Löwen geworfen. Und dann wollen wir ganz kurz noch ab dem 23. Vers lesen, wie der König schlecht geschlafen hat, wie es ihm bewusst wurde, dass er von den Fürsten, von den drei Fürsten, so elend hinters Licht gebracht wurde. Und hier ab dem 23. Vers, oder ab dem 22. Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid getan haben, denn vor ihm bin ich unschuldig erfunden, so habe ich auch gegen dich, Herr König, nichts getan. Und das ist, glaube ich, hier der Punkt. Daniel hat gegen den König, hat er nichts getan. Das eigentliche Problem war das, dass der König durch die Schmeicheleinheiten eigentlich seine Grenze übertreten hat. Eine Grenze, die er als König nicht hätte dürfen übertreten. Er hätte nicht so ein Gesetz erlassen dürfen, das sozusagen in Glaubensfragen auch hineingeht. Wir kennen die Geschichte von den drei Männern im Feuerofen. Die möchte ich um der Zeit willen jetzt nicht lesen, möchte aber aus Apostelgeschichte Aus dem 4. Kapitel wird uns berichtet, wie Petrus und Johannes zuerst in dem 3. Kapitel den Gelähmten an der schönen Tür auch heilen am Tempel. Und die beiden werden nachher verhaftet, werden auch vor den Hohen Rat auch gebracht. Und hier heißt es dann von dem 18. Vers. Und der Hohe Rat, und sie riefen sie und geboten ihm, dass sie überhaupt nichts mehr verlauten ließen und nicht mehr lehrten im Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten ihnen: Beurteilt ihr selbst, ob es vor Gott richtig ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sehr interessant, wie weise hier die Apostel vorgehen, dass sie eine Frage stellen. Ist es eigentlich richtig? In dem 5. Kapitel, da treten sie schon etwas anders auch auf. Wir lesen, dass viele Wundertaten geschehen sind zu Jerusalem und das hat die Hohepriester, die Pharisäer sehr, sehr geärgert auch. Und sie verhaften die Apostel und wir wollen jetzt hier lesen vom 28. Vers. Haben wir euch nicht ernsthaft geboten, dass ich nicht lehren soll in diesem Namen? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen? Petrus aber und die Apostel antworteten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sehr klar und deutlich auch dieses Wort. Und jetzt nochmal die Frage. Die Grenze, ja? Zwischen der weltlichen Obrigkeit und der geistlichen. Ich möchte ganz kurz auf die Aufgaben der Gemeinde auch eingehen. Wir kennen den Missionsbefehl. Matthäus 28 wird uns berichtet oder auch in Markus 16. Da heißt es darum, geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Markus 16, Vers 15 heißt es, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predige das Evangelium aller Kreatur. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, zu lehren, die frohe Botschaft den Menschen zu bringen. Und jetzt ist die Frage, wenn wir eine Obrigkeit hätten, die dieses verbieten würde. Ja? Was zählt dann mehr? Die weltliche Obrigkeit ist dafür an Aufgaben ausgestattet, mit Machtfülle kann man so sagen, von Gott ausgestattet, dass sie für das irdische Leben sorgen soll. Alles, was aber die Seele anbelangt, alles, was die Glaubensfragen anbelangt, darf sich die weltliche Obrigkeit nicht reinmischen. Und darum ist hier auch dieses Gebot, diese Aufgabe, was die Seele anbelangt, das hat Gott der Gemeinde Christi anbefohlen. Zu lehren, alle Menschen oder den Menschen auch zu predigen. 1. Timotheus 2, Vers 1 möchte ich nicht noch einmal lesen. Sehr deutlich, dass wir beten sollen für die Obrigkeit. Sehr, sehr deutlich. Und ich möchte das vielleicht kurz nur wiederholen. Wenn wir bedenken, dass es Menschen, die in Sünde leben, die keine Gottesfurcht haben, das sollte uns als gläubige Menschen umso mehr eigentlich auf die Knie treiben, dass diejenigen, die für die Gesetze zuständig sind, dass sie wissen, was gut, was schlecht ist. Dass sie solche Gesetze erlassen, dass die Gemeinde Christi sich weiterhin versammeln kann, dass wir Versammlungsfreiheit haben, dass wir unserem Glauben auch nachkommen doch können. Das Interessante ist, wenn wir 1. Petrus 2 lesen, die Verse 13 und 14, Da schreibt Apostel Petrus, dass wir uns der Obrigkeit untertan sein sollen. Wisst ihr, in welcher Zeit er das geschrieben hat? Wo die wo die Heiligen verfolgt wurden. Die Gemeinde Christi wird verfolgt und Apostel Petrus sagt, ihr sollt euch unterordnen. Alles, was das Irdische anbelangt, wenn es auch Herrscher sind, die den Glauben nicht akzeptieren, wenn eine Verfolgung ausbricht, was die irdischen Sachen anbelangt, ist die Gemeinde Christi verpflichtet, sich unterzuordnen. Aber nicht in diesen geistlichen Fragen. Die Gemeinde Christi hat mehr auch diese Aufgabe, wie es uns in Epheser 5 auch geschildert wird, zu warnen oder auch aufzudecken. Epheser 5 ab dem 11. Vers. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Alles aber wird aufgedeckt, wenn es vom Licht offenbart wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Es sind Worte, die sehr herausfordernd sind. Herausfordernd sind, glaube ich, weniger für die heutige Zeit. Wir stehen nicht in dieser direkten Konfrontation. Und doch, denke ich, werden wir Möglichkeiten haben, ob wir irgendwo vielleicht mit Eltern aus der Klasse zu sprechen kommen, auf die Themen, die ich angeführt habe, was die Erziehung der Kinder anbelangt und so weiter. Ich glaube, dass wir durchaus Möglichkeiten haben, auch hier sozusagen Flagge zu zeigen. Und wir brauchen viel Weisheit, das Ganze sozusagen, den Mut auch, den Menschen wirklich in Liebe nahezubringen und wirklich diese Ordnung Gottes auch beizubringen. Und mein Gebet ist, dass wir nochmal auf die aktuelle Situation auch anbelangt, als wir mit den Brüdern auch uns mal schon im März versammelt haben, dann hat ein Bruder so gesagt, die Gesetze, die jetzt erlassen werden, die werden nicht explizit sozusagen gegen die Gläubigen erlassen. Wisst ihr, wenn es so wäre, dass wir uns in den Kirchen, in den Versammlungshäusern nicht versammeln hätten dürfen, aber alle Leute hätten ins Fußballstadion gehen können, das wäre dann schon sehr eindeutig gewesen. Ja? Und so war das Gesetz sehr allgemein gewesen, wirklich für alle Menschen. Und darum auch hier der Gedanke, dass wir uns in diesem Punkt der Regierung, der Obrigkeit unterordnen, dass wir auch auf diese Gesetze, die erlassen werden, Acht geben und sie wirklich auch befolgen wollen. Ich möchte noch ganz praktisch nach der Stunde auf dieses Corona-Thema noch eingehen. Aber jetzt so viel auch dieser Gedanke, nochmal diese Grenze. Wenn die weltliche Obrigkeit diese Grenze überschreitet und sich einmischt in moralische Wertevorstellungen, dann überschreitet sie eine Grenze. Und hier haben wir sozusagen dann dieses Wort, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Und ich glaube, dass es für uns wichtig ist, auch wer weiß, wie sich die Zeit ändern wird, in welche Richtung das Ganze geht, aber dass wir diese Grenze einfach klar und deutlich auch sehen. Gott möge uns allen gnädig sein. Amen.